Danke, Birgit und Hartmut, für diese beiden Lieder. Passen sehr gut zu unserem Thema zur Ruhe kommen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus gestresst war? Dass er gestresst gesagt hat, oh Mann, ich muss noch die Bergpredigt schreiben. Wann soll ich das alles noch schaffen? Wir lesen ja, vor der Bergpredigt war er ja tagelang mit seinen Jüngern unterwegs. Und ich frage mich schon, wann hat er dann diese Bergpredigt noch geschrieben? Nächsten Morgen war er da und stieg auf den Berg und predigte, eine geniale Predigt. Wann hat er die vorbereitet? Spät nachts noch, bis in den frühen Morgenstunden? Oder war Jesus gestresst, weil ständig Menschenmengen zu ihm kamen? Der war ja so gut wie nie alleine. Immer kam irgendjemand und wollte was von ihm, einzelne, viele. Und dann heißt es, er heilte sie alle. Wenn das Hunderte waren, wie lange hat das gedauert, wenn da 100 Menschen anstehen und alle geheilt werden wollen? Oder ich denke an diese leidigen, stressigen Diskussionen mit den Pharisäern und Schriftgelehrten, das ging doch echt an die Nerven. In den Evangelien wird Jesus immer als sehr entspannt beschrieben, wenn man sich das so liest. Mir fällt nur eine Situation ein, wo Jesus echt gestresst war. Es war in der Nacht vor seiner Kreuzigung, kurz vor seiner Verhaftung in Gethsemane. Da, heißt es, floss der Angstschweiß wie Blutstropfen von ihm, so schreibt Lukas. Aber bei seiner Verhaftung war er dann wieder total gefasst und ruhig. Auch während der Verhöre war Jesus erstaunlich ruhig bis zum Tod am Kreuz. Und diese außergewöhnliche Stresssituation da im Garten Gethsemane, wo er wirklich geschwitzt hat vor Stress, zeigt uns gleichzeitig das Geheimnis seiner Ruhe und seiner Gelassenheit. Warum Jesus sonst nie gestresst war, außer in jener Situation. Denn das Geheimnis seiner Ruhe kann man mit drei Worten zusammenfassen. Dein Wille geschehe. Dein Wille geschehe. Der Stress in Gethsemane hörte auf, in dem Moment, wo Jesus zu seinem Vater sagte, dein Wille soll geschehen. Nicht mein, sondern dein Wille soll geschehen. Denn damit legte Jesus sein Leben in die Hände seines Vaters und dadurch wurde er ruhig. In einem anderen Bibeltext, den wir uns gleich anschauen, da geht es auch um Ruhe, da sind sogar nur zwei Worte. Ja, Vater. Das macht ruhig. Ja, Vater, so ist es. Ja, Vater, so hast du es gewollt und so will ich das akzeptieren. Das macht ruhig. Im Matthäus-Evangelium Kapitel 11 finden wir zwei starke Gegensätze. Jesus zog damals ein erstes Zwischenfazit unter seinem Dienst in den Städten Galiläas. Und das Urteil ist ernüchternd, wenn nicht sogar deprimierend. Es heißt, obwohl er in den Städten Chorazin, Bethsaida und Kapernaum, seiner Heimatstadt, obwohl er dort in diesen Städten die meisten Wunder getan hatte, kehrten die Menschen nicht um. Vor allem die gebildete Oberschicht. Die Schriftgelehrten, die Pharisäer lehnten Jesus ab. Lediglich einfache Leute folgten ihm nach. Und besonders schmerzhaft muss das für ihn gewesen sein, dass die Leute aus seinem eigenen Wohnort, aus Kapernaum, seiner Heimatstadt, diese Botschaft gehört hatten und nicht umgekehrt sind. Nachbarn, Freunde, Bekannte. Denken wir an die Menschenmassen vor seinem Haus. Ihr kennt diese Geschichte, wo die Menschen sich um sein Haus versammelt haben und dann vier Leute einen Gelähmten aufs Dach hochschleppen und durchs Dach runterlassen. Kapernaum, wie viele von denen sind wirklich dann Jesus nachgefolgt? Jesus sprach davon, dass geistliche Heilung, Vergebung der Sünden wichtiger ist als körperliche Heilung. Oder denken wir an die Predigten in Kapernaum. Er hat immer wieder in Kapernaum gepredigt, in der Synagoge dort. Aber die Mehrheit der Menschen ist nicht umgekehrt. Sie lebten weiter wie bisher. Sehr ernüchternd. Und wir wissen auch aus weiteren Berichten, dass sich dieser Trend letztlich fortgesetzt hat. Es ist nicht die große Erweckung ausgebrochen in Galiläa. Und dann lesen wir, wie Jesus mit diesem Misserfolg, scheinbar Misserfolg, reagierte. Er betete laut, Vater, ich preise dich, du Herr über den Himmel und die Erde, denn du hast das alles vor den Weisen und Klugen verborgen, aber den einfachen Leuten hast du es offenbart. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Und dann wandte er sich zu den Menschen und sagte, alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und die Menschen, denen der Sohn den Vater zeigen will. Jesus war also über seinen Misserfolg nicht frustriert, dass er sagt, Vater, sie hören nicht auf mich, es ist alles umsonst, die ganze Mühe, alles umsonst. Stundenlang habe ich Kranke geheilt, keiner ist umgekehrt. Leidenschaftlich habe ich gepredigt in den Synagogen, auf den Feldern, überall. Zu vielen hatte ich eine gute Beziehung, aber die meisten sind nicht umgekehrt, obwohl sie mich schon so lange kennen. So hätte Jesus seinen Frust beim Vater abladen können, aber der Jesus preist den Vater und sagt, Vater, so hast du das gewollt. Ja, Vater. Und das gab ihm Gelassenheit. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Jesus akzeptierte also den Willen des Vaters, nämlich, dass das Reich Gottes den Weisen und Klugen verborgen bleibt, aber den einfachen Leuten offenbart wird oder zugänglich ist. Jetzt könnte man sagen, das ist doch ungerecht, dass ein Teil der Bevölkerung das nicht verstehen kann. Könnten wir empört aufschreiben. Jesus lässt das aber so stehen. Ja, Vater, so hast du es gewollt. Und nebenbei, es ist nicht ungerecht, dass die Weisen das nicht verstehen können. Sie können es schon verstehen, wenn sie sich ganz schlicht dem Evangelium öffnen. Ist niemand ausgeschlossen. Aber Jesus fügt sich in dieser Situation ganz dem Willen seines Vaters. Und das macht, dass er sich trotz Misserfolgs freuen kann. Und dann gibt Jesus noch einen kleinen Einblick in seine tiefe Beziehung zum Vater. Alles hat mir mein Vater übergeben. Niemand kennt den Sohn, nur der Vater. Und niemand kennt den Vater, nur der Sohn. Und wir wissen alle, dieses Wort kennen meint eine sehr tiefe, innigliche Beziehung. Also er spricht von dieser ganz tiefen Beziehung von ihm zu seinem Vater. Und dieser Einblick zeigt uns, was Jesus so resistent gegen Stress gemacht hat. Das war nämlich diese enge Gemeinschaft mit dem Vater. Sie kannten sich gut, sie waren sich vertraut. Sie konnten sich aufeinander verlassen, hat sich total auf den Vater verlassen können. Und das machte ihn gelassen. Und diese Gelassenheit, diese Ruhe, möchte er gerne auch uns weitergeben und sagen, lernt von mir. Und er lädt ein, in diese gleiche Ruhe hineinzukommen, bei ihm. Dann lädt er ein nach diesen Worten und sagt, kommt zu mir, alle, die euch abmüht, die ihr belastet seid. Bei mir werdet ihr Ruhe finden. Nehmt das Joch auf euch, das ich euch gebe. Lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dann wird eure Seele Ruhe finden, denn mein Joch ist leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Jesus lädt uns ein, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen. Und diese Einladung gilt heute noch genauso. Er lädt alle ein, die erschöpft sind, die müde sind. Er lädt die ein, die unter ihren Belastungen, wie auch immer sie ausschauen mögen, leiden. Kommt her zu mir, die ihr eure Lasten leidet und eure Arbeit zusammenbrecht. Kommt her, die ihr ständig um Anerkennung kämpft, die ihr alles perfekt machen wollt und darunter leidet. Kommt her, die ihr erfolgreich sein wollt und rackert und schafft. Kommt her, die ihr unter euren Beziehungen leidet. Beziehungsstress ist ja auch so ein Wort. Kommt her, ihr Geschäftsleute, die ihr unter den Folgen der Corona-Krise um eure Existenz bangt. Kommt her, ihr erschöpften Eltern, die ihr unter dieser Situation auch besonders herausgefordert seid und leidet. Kommt her, ihr erschöpften Lehrer, morgen geht's los, Schulen machen wieder auf. Kommt her, ihr, die ihr unter eurer Einsamkeit leidet, auch das ist Stress, einsam zu sein, keinen Menschen zu haben zum Reden. Kommt her, sagt Jesus zu mir. Kommt her, alle, die ihr unter der Last eurer Verantwortung leidet und erdrückt werdet. Verantwortung, eine hohe Last, Belastung. Kommt zu mir, ruft Jesus. Alle, die ihr euch abmüht und belastet seid, bei mir werdet ihr Ruhe finden. In diesem Text steckt ein sehr schönes Bild. Ich habe es am Anfang schon angedeutet, nämlich das Restaurant. Restaurant kommt aus dem Französischen, Resteur, wiederherstellen, stärken und dieses althochdeutsche Wort erquicken kommt auch davon, bedeutet das. Erquicken steht ja auch in den älteren Bibelübersetzungen. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. So kennen es die Älteren noch, diese Übersetzung. Und das heißt Resteur. Und erquicken kann man sich heute kaum mehr was vorstellen. Was soll das bedeuten, erquicken? Aber ein wohltuendes Essen im Restaurant, da können wir was mit anfangen. Und genau das ist das eigentlich, erquicken. Und das meint Jesus hier auch. Stellt euch vor, ihr seid nach einer langen Wanderung ausgebrannt, ausgehungert, durstig und ihr kehrt ein in eine Gaststätte, vielleicht einen schönen Biergarten oder so und setzt euch gemütlich und esst und trinkt gemütlich. Das ist Erquicken. Oder nach einem anstrengenden Tag gönnt ihr euch abends ein gepflegtes Essen im Restaurant. Gemütlich essen, vielleicht auch schönes Ambiente. Das passt alles zusammen. Das ist Erquicken und das meint Jesus hier. Kommt her zu mir, die euch abmüht und belastet seid. Bei mir findet ihr ein gutes Restaurant. Übrigens im Griechischen steht hier Anapausis. Ich weiß nicht, ob das Wort Pause davon abgeleitet wird, aber naheliegend ist es schon, wenn schon das Wort Pause in diesem Anapausis drinsteckt. Also Jesus lädt uns ein zur Pause in sein Restaurant. Und das ist gar nicht so abwegig. Jesus ist ja der gute Hirte und von dem guten Hirten lesen wir im Psalm 23. Und wenn ihr diesen Psalm aufmerksam lest, merkt ihr, wie sich vom Hirt, wie sich in diesem Psalm der Hirt zum Wirt wird. Also der Hirte wird zum Wirt. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Plötzlich ist Jesus der Wirt. Was für ein starkes Bild. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Stell dir vor, der Alltag tobt um dich. Du steckst mitten im Stress. Jeder will was von dir. Du weißt nicht mehr, wo dir der Kopf steht. Du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Du bist absolut im Stress. Und dann geht eine Tür auf und Jesus steht in der Tür und sagt, komm rein. Setz dich. Was möchtest du essen? Setz dich erstmal. Und dann reicht er dir ein Glas und schenkt dir voll ein. Voll. Es läuft fast über. Muss man sich richtig bildlich vorstellen. Er reicht dir ein Glas nach, setz dich, trink erstmal. Jesus bereitet vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und da kannst du jetzt alles einsetzen. Der Stressoren, der Stressfaktoren, alles das, was dich belastet, was dich herausfordert, was dich verrückt macht. Er bereitet vor dir einen Tisch dieser Feinde. Und er schenkt dir voll ein. Und das meint Jesus hier in Matthäus 11. Denk daran, wenn du wieder mal gemütlich essen gehst, dann denk an diese Einladung von Jesus. Wenn du diese Zeit genießt in einem Restaurant, gemütlich essen, denk, so ist es auch bei Jesus. Kommt zu mir, alle, die euch abmüht, die ihr belastet seid, bei mir in meinem Restaurant werdet ihr Ruhe finden. Bei Jesus zur Ruhe kommen, das ist wirklich wie so ein erfrischender Besuch in einem gemütlichen Restaurant. Oder der gedeckte Tisch mitten im Alltagsstress. So ist Zeit mit Jesus. Und die Zeit kann man sich auch jederzeit schnell mal nehmen. Vielleicht denkt man, ich habe jetzt keine Zeit dafür. Aber gönnt euch diese Auszeit mitten im Stress bei Jesus und sagt, stopp, ich will jetzt mal kurz raustreten aus diesem Getriebe und mal bei Jesus eine kurze Auszeit nehmen in seinem Restaurant. Dann gibt es noch ein zweites Bild in diesem Text. Stell dir vor, du hast jetzt gut gegessen, getrunken, bist gestärkt, es geht wieder richtig gut, so wie nach einer langen Wanderung, gut gegessen, gut getrunken und dann kann man wieder weitergehen. Jesus hat dich freundlich bewirtet, jetzt willst du aufbrechen und weitergehen, dann bringt dir Jesus was. Nein, nicht die Rechnung, sondern er gibt dir ein Joch. Ich habe mal hier eins auf dem Foto gezeigt. Jesus reicht dir ein Joch, das ist so eine Tragestange, die man quer über den Nacken legt und rechts und links gehen dann Seile oder Schnüre runter und unten kann man dann Eimer oder irgendwelche Lasten dranhängen. Ein Joch ist ein Transportmittel, was heute noch in vielen Teilen der Welt zu sehen ist. Jesus will dich jetzt aber nicht nach diesem wohltuenden Restaurantbesuch zum Sklaven einsetzen, dass du quasi das abarbeiten müsstest, was du da verzehrt hast. Nein, Joch hat eine symbolische Bedeutung. Joch steht in der Bibel für Herrschaft. Es heißt im Alten Testament oft, dass Völker unterjocht wurden von irgendwelchen gnadenlosen Herrschern. Also Joch bedeutet Herrschaft. Sich unter der Herrschaft eines Königs unterordnen oder untergeordnet werden, eigentlich unfreiwillig. Ja. Man könnte auch so übersetzen, stellt euch unter meine Herrschaft. Oder vielleicht etwas moderner, stellt euch unter meine Leitung. Lernt von mir, lasst euch von mir leiten, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Dann wird eure Seele Ruhe finden. Denn unter meiner Leitung ist es leicht. Und was ich euch zu tragen gebe, ist keine Last. Jesus lädt uns also ein, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen. Das soll uns erfrischen bei ihm. Und dann bietet er uns seine Leitung an. Und er sagt, unter meiner Leitung werdet ihr zur Ruhe kommen. Das klingt jetzt erstmal wie Widerspruch. Herrschaft und Ruhe, das ist doch nicht so irgendwie vereinbar. Aber Jesus sagt, an mir könnt ihr lernen, dass das geht. An mir könnt ihr lernen, wie sich unterordnen unter die Leitung, unter die Herrschaft eines anderen auszahlt und wie das ruhig macht. Er hat uns das ja vorgelebt. Er hat sich ganz dem Vater unterstellt. Er hat sozusagen das Joch des Vaters getragen. Jesus hat also auch dieses Joch vom Vater bildlich aufgenommen, indem er gesagt hat, ja Vater, dein Wille soll geschehen. Genau das ist es eigentlich, ein Joch annehmen. Ja Vater, dein Wille soll geschehen. Er hat sich ganz dem Willen des Vaters unterstellt. Und das hat ihm diese erstaunliche Ruhe und Gelassenheit gegeben. Jesus hat seinen eigenen Willen losgelassen und das machte ihn gelassen. Weil er seinen Willen losgelassen hat, konnte er gelassen werden. Dafür hat er sich ganz dem Willen des Vaters überlassen. Und weil er seinen Vater genau kannte und wusste, ich kann mich hundertprozentig auf meinen Vater verlassen, der meint es nie böse mit mir, der meint es immer nur gut, deswegen konnte er sich ihm ganz überlassen. Er konnte sich dem ausliefern, der es nur gut mit ihm meint. Seinem Willen ausliefern. Das kann nur gut gehen. Kennt ihr diesen Vertrauensfall, wo man sich von einer Mauer oder einem Tisch rückwärts in die Arme eines von mehreren Menschen fallen lässt? Das ist Loslassen. Das ist sich fallen lassen in die Hände eines anderen. Und das ist sehr entspannend. Erstmal ist es ein bisschen spannend, aber wenn man weiß, die halten mich garantiert, dann macht das richtig Spaß. Sich fallen zu lassen in die Hände eines anderen. Und das ist das Geheimnis für die Ruhe und Gelassenheit bei Jesus. Man könnte sagen, diese Hingabe, das ist ja Hingabe, sich fallen lassen in die Hände von Jesus. Das macht ruhig und gelassen. Er hat sich ganz der Leitung des Vaters unterstellt. Jesus lebte jeden Augenblick seines Lebens in direkter Verbindung mit dem Vater und hat alles mit ihm ständig abgesprochen und abgeglichen. Er hat immer nur das getan, was der Vater ihm gesagt hat, was er tun soll. Er hat sich also total abhängig gemacht. Und immer nach dem Willen des Vaters gefragt. Ich denke an diese Situation, wo Jesus bis spät in die Nacht geheilt hat. Am nächsten Morgen, sehr früh heißt es dann, ist er aufgestanden und ist erstmal rausgegangen in die Einsamkeit und hat dort gebetet und mit seinem Vater gesprochen. Und dann heißt es, kamen die Jünger angelaufen und haben Jesus gesucht und gesagt, wo bist du denn? Alle Welt sucht dich, du musst kommen. Es sind noch so viele Menschen zu heilen. Alle Welt braucht dich. Du wirst gebraucht. Und dann sagt Jesus ganz ruhig, lass uns woanders hingehen. Er ließ sich nicht von der Not dieser Menschen leiden und treiben. Er ließ sich nicht von den Bedürfnissen dieser Menschen treiben oder von ihren Erwartungen. Hätte er sich von der Not der Menschen leiden lassen, dann hätte das Stress gemacht. Hätte er sich von diesen Erwartungen oder den Bedürfnissen der Menschen leiden lassen, dann hätte das Stress gemacht. Aber er hat sich vom Vater leiten lassen. Und wenn der Vater gesagt hat, heil sie alle, dann hat er alle geheilt, dann war das auch kein Stress, weil der Vater das gesagt hat. Wenn der Vater was gesagt hat, dann war das kein Stress. Wenn er gesagt hat, geh in andere Städte, dann ging er in andere Städte und hat guten Gewissens die Leute zurückgelassen, die so sehnsüchtig darauf gewartet haben, dass sie auch noch geheilt werden. Ist ja auch Stress, irgendjemanden stehen zu lassen und sagen, tut mir leid, sorry, ich muss jetzt gehen. Das hat Jesus so stressfrei und so entspannt gemacht. Und das hat ganz wesentlich mit Leitung zu tun, mit Herrschaft. Er hat sich dem Vater unterstellt. Und das sagt er, lernt von mir, lernt das von mir. Unterstellt euch meiner Leitung. Das ist nicht schlimm, sagt Jesus. Mein Joch ist leicht. Was ich euch auftrage, das ist leicht zu tragen. Jemand hat mal auf einer Konferenz etwas gesagt, was mich sehr herausgefordert hat. Er hat gesagt, wenn der Dienst für Jesus Stress verursacht, dann läuft was verkehrt bei dir. Wenn der Dienst für Jesus Stress verursacht, dann läuft bei dir was verkehrt, weil Jesus wird dich nie stressen. Das hat mich sehr herausgefordert, aber das stimmt. Jesus stresst nicht. Wenn ich Stress habe, dann liegt es nicht an Jesus, dann liegt es an mir, dann mache ich was verkehrt. Jesus will nicht, dass wir unter unseren Aufgaben zusammenbrechen. Er hat gesagt, ich bin gekommen und gebe euch Leben in Fülle, nicht ich bin gekommen und gebe euch Arbeit in Fülle. Zu übersetzen, das manche, so kenne ich das auch. Aber das hat er nie gesagt, ich gebe euch Arbeit in Fülle, sondern Leben in Fülle. Und seine Last ist leicht. Also wenn wir Stress haben, dann sollten wir vielleicht zunächst mal die Ursache bei uns suchen. Was macht denn so Stress? Mache ich mir selbst diesen Stress? Wenn wir das tun, was Jesus möchte, dann dürften wir eigentlich keinen Stress haben. Unter seiner Leitung sollten wir eigentlich nicht gestresst sein. Lernt von mir, sagt Jesus. War ich jemals gestresst, sagt Jesus? Wenn Jesus dich beherrscht, dann wirst du nicht gestresst sein. Und wenn du Stress hast, wenn ich Stress habe, dann beherrscht mich was anderes, dann beherrscht dich was anderes. Und das ist eine spannende Frage, was beherrscht dich eigentlich? Was bestimmt dich? Es ist gar nicht so leicht zu erkennen, zu durchschauen, was beherrscht mich wirklich, was bestimmt mich. Angst ist ein gutes Indiz, dem auf die Spur zu kommen, was dich wirklich beherrscht. Angst ist eine geheime Triebfeder, die uns antreibt. Wovor hast du Angst? Oder was darf nicht sein? Oder was vermeidest du um jeden Preis? Das sind die Stressoren, die heimlichen Herrscher. Ängste beherrschen uns, Ängste treiben uns an, das sind die Antreiber, diese geheimen Treiber, die Stress verursachen. Vielleicht die Angst zu versagen. Ich darf nicht versagen. Oder die Angst, fremdbestimmt zu sein. Ich will mich nicht von anderen bestimmen lassen. Ich will selber das Heft in der Hand behalten. Oder die Angst, nicht zu genügen. Oder die Angst, nicht geliebt zu werden, nicht angenommen zu sein. Was tut man alles, um angenommen zu werden, um bestätigt zu werden? Oder die Angst, nicht zu kurz zu kommen. Was verursacht das Stress? Ängste verursachen Stress. Und Paulus schreibt in Römerbrief Kapitel 8, Vers 15, der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, dass ihr euch von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Der Geist Gottes, der euch gegeben ist, ist kein Geist der Angst. Wenn du Angst hast, dann hast du nicht den Geist Gottes. Der Geist Gottes macht nie Angst oder setzt unter Druck. Der Geist Gottes, den ihr empfangen habt, der hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht, durch den wir rufen und beten, Abba, Vater. Und dann heißt es ja auch in diesem Zusammenhang, diejenigen, die der Geist Gottes leitet, geht es wieder um Führung, die leben nicht in Angst. Die der Geist Gottes leitet, die leben nicht in Angst. Der Geist Gottes vertreibt diese Ängste. Und wer unter dem Geist Gottes geleitet wird, der ist nicht von der Angst bestimmt. Unter dieser Leitung des Geistes, unter der Leitung von Jesus, können wir ruhig werden. Und je mehr wir uns ihm hingeben, je mehr wir nach seinem Willen fragen und auch bereit sind, seinen Willen zu tun. Das ist natürlich auch die Bedingung, dass ich sage, ich will es auch wirklich tun. Und manchmal klingt es nicht so schön, nach seinem Willen zu leben. Aber wenn wir uns dem unterordnen, dann werden wir ruhiger werden. Probiert es aus, es funktioniert. Jesus sagt, es funktioniert, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jetzt könnte man ganz viel von Jesus lernen. Das ganze Neue Testament ist voll von dem, was man von Jesus lernen könnte. Was das Leben auch ruhiger machen kann. Seine Anweisungen, seine Lehre, ich denke, alles hat damit zu tun, dass es ruhig macht. Ich möchte aber nur noch zwei Dinge zum Schluss anschauen aus diesem Text, die wir auch lernen können, die ruhig machen. Nämlich diese beiden Dinge, Sanftmut und Demut. Beides kann Ruhe in dein Leben bringen oder wird so sein. Sanftmut und Demut wird Ruhe in unser Leben bringen. Jesus war sanftmütig, ist auch ein komisches altes Wort. Das heißt einfach, er hat nie Druck ausgeübt. Sanftmut übt keinen Druck aus. Jesus musste nie Druck ausüben. Jesus musste sich nie irgendwie energisch durchsetzen, um seinen Willen kämpfen. Selbst in heftigen Streitgesprächen war er sanftmütig. Er musste nicht Recht behalten. Er musste nicht als Sieger aus der Diskussion rausgehen. Das ist sanftmütig. Jesus musste nicht auf sein Recht bestehen. Er wusste, der Vater hat mir alles übergeben. Ich muss doch hier nicht als der Sieger rausgehen. Der Vater hat mir alles übergeben. Reicht. Er wusste, wer er ist. Ich bin mit dem Vater ganz eng in enger Beziehung. Er wusste, wer er durch den Vater ist. Und er wusste, der Vater sorgt für mich. Was soll ich noch kämpfen? Brauche ich doch nicht. So musste Jesus keinen Druck ausüben. Er musste nicht um Recht, um Ansprüche kämpfen. Und das machte sein Leben ruhig und stressfrei. Und diese Sanftmut kommt aus dieser engen Beziehung zum Vater. Die Gebetszeiten mit dem Vater, wo er seine Ängste wahrscheinlich auch ausgesprochen hat, die machen ihn sanftmütig. Und das können wir von ihm lernen. Auch die Demut. Demut, auch ein altes Wort, klingt nicht sehr populär. Demut bedeutet, sich richtig einschätzen können. Und da gibt es eine ganz großartige Wahrheit, die auch sehr demütig macht. Diese Wahrheit lautet, es gibt nur einen Gott und du bist es nicht. Das sollen wir uns einprägen. Es gibt nur einen Gott und ich bin es nicht. Ich muss die Welt nicht retten. Das hat Jesus schon gemacht. Und ich bin nicht für alles zuständig. Gott ist für alles zuständig. Ich bin nicht für alles zuständig. Ich bin nicht Gott. Und das macht gelassen und demütig. Jesus konnte gelassen in andere Städte ziehen und enttäuscht viele Menschen zurücklassen. Das hat er gemacht. Er hat sich nicht so wichtig genommen. Er konnte sich total zurücknehmen und er konnte für den Vater auf alles verzichten, weil er wusste, der Vater sorgt für mich. Das ist Demut. Und das sollen wir von ihm lernen. Und das wird unser Leben ruhig machen. Lernt von mir, sagt Jesus. Ich bin von Herzen demütig und sanftmütig. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Lernprozess. Immer wieder bei ihm einkehren. Es fängt damit an, dass wir einüben, regelmäßig und immer mehr bei Jesus zur Ruhe zu kommen und von ihm zu lernen. Amen.